Seit über einem Jahr ist die Tschechische Republik Mitglied der Europäischen Union. Tschechien wächst hinein in die Idee Europa und dieses Wachstum betrifft so ziemlich alle Gebiete, auch die Bildungspolitik und hier ganz besonders die Hochschullandschaft als ein Bereich, der von der Idee des Austausches ganz besonders lebt. Darüber wollen wir nun reden mit Professor Jan Sokol. Er ist Gründungsdekan der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Karls-Universität Prag. Er war einer der Erstunterzeichner der Charta 77 in der Tschechoslowakei, ein Bürgerrechtler also, nun Universitätsdekan. Herr Professor Sokol, hier in Deutschland nimmt die Idee von Elite-Universitäten ganz konkrete Formen an. Die Universitäten bekommen nun Geld, um sich als Elite-Uni zu etablieren. Die Karls-Universität Prag hat ja einen sehr großen Ruf als die älteste Universität in Mitteleuropa, eine Traditionsuniversität. Ist die Karls-Universität Prag auch eine Elite-Universität?
Wissen Sie, Elite ist schön, aber wer entscheidet darüber? Wer ist Elite?
Ist das für Sie eher so ein Etikett, so eine Parole?
Die Naturwissenschaftler haben ihre Zitationsindexe und diese Punkte. Da habe ich meine Bedenken, wie weit das wirklich etwas aussagt.
Zitationsindex, also ein Wissenschaftler ist ein guter Wissenschaftler, wenn er möglichst oft vorkommt in der Literatur. Das ist so ein bisschen wie bei der Formel 1, der die meisten Punkte hat, ist der Beste.
Wenn er zitiert wird, was selbstverständlich in unseren Fächern gar nicht vorkommt. Die meisten Zitationspunkte in der Philosophie hat freilich Plato. Dann kommt vielleicht mal der Hegel oder Kant, dann nichts und nichts. Das ist ganz anders und so ist ganz schwierig, hier von Wettbewerb zu sprechen. Wir versuchen aus der Tradition auch etwas Lebendiges machen, aber da ist die Tradition oft auch ein Hindernis.
Hindernis inwieweit? Schleppt man da zu viel Ballast mit auf den Schultern, der den Aufbruch in die Zukunft verstellt?
Ja, wenn sich eine Fakultät, eine Universität zu viel über sich selber denkt, dann ist sie nicht gerade empfindlich auf Veränderungen. Dann sagen die Leute, wir sind so gut, wir brauchen nichts ändern. Und das ist schon gefährlich.
Elite-Universität, in Deutschland heißt das immer so ein bisschen, man muss ihnen richtig Geld geben, damit da überhaupt was funktioniert, denn die Universität ist chronisch unterfinanziert. Wie funktioniert das mit dem Geld in Tschechien? Ist das überhaupt so ein großes Thema?
Sicherlich sind die Hochschulen bei uns sehr unterfinanziert, aber da ist kein Vergleich mit Deutschland. Wir kriegen ungefähr 1.000 Euro pro Student pro Jahr und daraus müssen wir alles decken, einschließlich Gehälter, Gebäuden, Verkehr, alles. Und sonst kriegen wir Forschungsgelder. Und in diesem Jahr hat das Ministerium das erste Mal einen echten Wettbewerb gemacht. Das heißt, dass das nicht alle Fakultäten und nicht alle Universitäten bekommen, diese Forschungsgelder. Das ist, glaube ich, ein vernünftiger Schritt. Mhm.
Man liest sehr oft von deutschen Studenten, die nach Prag gehen, die in die Tschechische Republik studieren gehen. Meistens sind das Mediziner, die hier Schwierigkeiten haben, einen Studienplatz zu finden. In Tschechien sieht das anders aus für diese Menschen. Wie empfinden Sie diese Pendler zwischen den akademischen Welten? Sind diese Deutschen, die dann nach Prag kommen, sind die eher eine Bereicherung oder eher ein Problem?
Nein, das ist eine sehr wichtige Sache. Das gab's an den Universitäten immer. Also als die Prager Universität gegründet worden ist, dann waren die Einheimischen ein Drittel, ein Viertel. Also das ist eine selbstverständliche, ein Bestandteil des universitären Bildung, diese Beweglichkeit. Leider ist da bei uns das Hindernis der Sprache. Es gibt vielleicht die Leute, von denen Sie sprechen, die studieren auf Englisch. Es gibt englischsprachige Programme, für die muss man aber dann bezahlen. Die sind nicht frei. Aber wir haben heute viele Studenten, die auch kommen und die halt Tschechisch lernen. Besonders von den Litauen, Russland, Kasachstan, Ukraine, Weißrussland. Da kommen viele her, die sogar das Tschechische lernen.
Und dann die Deutschen wollen das nicht?
Vielleicht ist das für Deutsche doch schwieriger. Und ich kenne deutsche Kollegen, ich habe 2 oder 3 an der Fakultät, die halt da 5 Jahre lang sind und immer noch kein Tschechisch sprechen.
Wir haben eben das Thema Kosten für Bildung angesprochen. 1.000 Euro pro Student pro Jahr. Das ist natürlich ein Bruchteil von dem, was die deutschen Universitäten für einen Studenten, eine Studentin zur Verfügung haben. Sind Studiengebühren eigentlich ein Thema in Tschechien, um hier die Finanzierung auf eine breitere Basis zu stellen?
Ja, als ich vor 6 Jahren Minister war, habe ich versucht, die Studiengebühren durchzusetzen. Und zwar auf die Weise, dass bei der Knappheit der Mittel haben wir heute praktisch keine Stipendien. Und das ist der Fehler. Das Asoziale an dem bestehenden tschechischen Bildungssystem ist, dass man zwar nichts bezahlen muss, aber das Studium ist immerhin eine kostspielige Sache. Und wenn die Studenten keine Stipendien haben, das schadet dem Studium. Wir haben heute die Gebühren für Studenten, die zu lange studieren. Die müssen etwas bezahlen.
Also die Langzeitstudenten werden auch bei Ihnen zur Kasse gebeten.
Ja.
Sie haben es erwähnt, Herr Professor Sokol, Sie waren Minister für Schulwesen. Als Politiker haben Sie mit Sicherheit auf diesen Themenkomplex EU auch eine ganz eigene Sicht. Hier in Deutschland kolportiert man ja so ein bisschen eine Krise der Europäischen Union, nachdem der Verfassungsvertrag ja in einigen Ländern per Volksentscheid abgelehnt wurde. Katerstimmung, wie wird das beim Neumitglied Tschechien, der Sie seit 1. Mai 2004 der EU angehören, wie wird das in Tschechien gesehen?
Ja, es gibt freilich Politiker, die sich daraus eine Fahne machen und wollen auf dieser Welle jetzt persönliche Erfolge haben. Dafür muss ich mich etwas schämen. Nein, es gibt keinen anderen Weg. Die Referenda darf man nicht überschätzen. Es sind einfach Pannen. Aber auf der anderen Seite sind sie ein klares Zeichen, dass die EU vergessen hat, sich ein echt politisches Programm zu machen. Und wenn man die ganze EU nur auf Effizienz, auf Kosten-Nutzen-Rechnungen bringt und letztendlich dann nur über Staatshaushalte verhandelt, das kann nie funktionieren. Wenn es nur um Geld geht, dann kennt keiner den Bruder. Mhm. Also da fehlt dem heutigen Europa wirklich an politischen Gedanken.
Also das Europa des Herzens ist noch nicht herausgebildet worden.
Ja, vielleicht Herz ist zu viel. Das muss nicht unbedingt gleich Herz sein. Aber zum Beispiel Bildung wäre ein europäisches Thema. Und ich bin sehr froh wegen der Bildungsprogrammen, wie also diese Austauschprogramme Erasmus, Sokrates, jetzt ist das Erasmus Mundus, wieder eine sehr gute Sache. Das sollte man machen, zum Beispiel. Das ist ein Thema, das wirklich Leute verbinden kann. Und nicht nur diese Wettbewerb und Zuschüsse und Steuern und so weiter. Das kann nicht funktionieren, alleine.
Was sagen denn die Leute in der Tschechischen Republik über dieses Gebilde Europa und die derzeitige Krise? Haben die den Eindruck, da auf ein sehr klappriges Vehikel aufgesprungen zu sein, oder wird das gelassener betrachtet?
Naja, es gibt die Zeitungen und so, da wird oft auf Europa geschimpft. Aber die normalen Leute, glaube ich, sollten sehen, dass das, womit man uns vor einem Jahr eingeschüchtert hat, nämlich, dass es komme Inflation, es kommt Immigration, es kommt alles Mögliche. Nichts ist geschehen. Also keine Inflation, die Krone ist stärker denn je, alle Ökonomen haben Kopfschmerzen daraus. Also die Arbeitslosenquote ist etwas gesunken, nicht viel, aber eigentlich dem Lande geht es gut.
Gibt es eine Botschaft, die Tschechien jetzt in dieser Krisensituation an Europa funken könnte? Weil Tschechien ist ja auch ein Land, das schon schwere Zeiten erlebt hat.
Ja, naja, wissen Sie, wer ist Tschechien? Tschechien hat keine Stimme, hat kein Gesicht, das ist ein Land. Als Akademiker würde ich jedenfalls dafür plädieren, dass man neu überdenkt die Rolle der Kultur, der Bildung, der Jugend für Europa.
Also die Chance liegt im Austausch.
Im Austausch, im Unterstützung gemeinsamer Programme und so weiter. Da sind riesige Möglichkeiten und die könnten dem auch einen neuen Wind bringen.